Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin Matthias Ballweg. Mit Andreas Herrmann und Martin Stuchtei treibe ich die Mobility Pioneers und ich habe die Freude, heute Tilman Wahle begrüßen zu dürfen.
Freut mich sehr.
Grüß dich, Tilman. Tilman hat für Volkswagen Foresight gearbeitet, mit der Global Battery Alliance gearbeitet hat, die in der Circular Economy Initiative Deutschland das Thema Battery Circularity vorangetrieben und ist für mich daher bundesrepublikweit einer der größten Experten, was Battery Circularity angeht. Sprich, die nächsten 30 Minuten werden sich drehen rund um das Thema Batterie Recycling, Battery Second Life, auch das Thema Produktpassport. Vielleicht gibt es noch weitere Aspekte, in die wir tiefer reingehen können. Freue ich mich sehr drauf. Es ist mir eine Ehre, dich heute dabei zu haben.
Danke für die Einladung, Matze.
Tilman, vielleicht mal zum Starten, zum Aufwärmen so ein bisschen eine Perspektive darauf, wie groß das Thema eigentlich ist. Was ist für dich, wie würdest du die Relevanz von Kreislaufwirtschaft, Circular Economy im Bereich von Fahrzeugbatterien beschreiben?
Ja, vorneweg, ich halte das Thema für ganz zentral, nicht so überraschend. Und auch um das einzuordnen und zu definieren, worüber wir sprechen vielleicht. Kreislaufwirtschaft wird ja gern oder klassischerweise insbesondere mit Recycling in Verbindung gebracht, vielleicht noch so mit Reparieren oder Refurbishment, also Wiederinstandsetzung. Wir sehen das Thema weiter. Wir sehen Kreislaufwirtschaft grundsätzlich als ein Prinzip, das maximale Ressourcenproduktivität ermöglicht, wirtschaftlich und damit gleichzeitig Umweltaspekte, die durch die Nutzung von den Ressourcen einhergehen und entstehen, optimiert. Ja, also es geht nicht nur ums Recycling, es geht auch nicht nur ums Refurbishment, man nennt es schon Second Life, also die Weiternutzung von, in diesem Fall, Traktionsbatterien in anderen Anwendungen, auf Englisch gerne mal Repurposement genannt. Es geht aber auch um die höhere Auslastung und Ausnutzung von solchen Batterien, von Produkten. Ja, also für Batterien, insbesondere große Batterien wie Fahrzeug, Elektrofahrzeugbatterien, kann man davon Smart Charging sprechen, von Vehicle to Grid sprechen und natürlich im Fahrzeug selber auch die Auslastung mit betrachten, also Ridesharing, so als ein Stichwort. Und also dieses Gesamtsystem nutzen wir in unserer Definition für Circular Economy. Und das insgesamt sehen wir als ganz zentral jetzt für die erfolgreiche Implementierung der Elektromobilität über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Grund ist einfach, wir wechseln ja gerade jetzt auch mit einem sehr, sehr starken Schub aus der Wirtschaft heraus, angefangen mit Tesla, mittlerweile Volkswagen, eigentlich alle großen Autohersteller vom Verbrenner weg zu elektrischen Fahrzeugen. Pkw stellen ja einen signifikanten Teil der CO2-Emissionen der Mobilität dar, ist also ein sehr, sehr wichtiger Teil der Dekarbonisierungsstrategie unserer Wirtschaft und gleichzeitig auch ein wahnsinniger Treiber der Innovation. Bedeutet natürlich auch, dass wahnsinnig viele Batterien dafür hergestellt werden müssen. Und das hat natürlich immer auch einen Umweltfußabdruck. Ja, also ist allgemein bekannt, so eine große Traktionsbatterie von so im Schnitt 60 Kilowattstunden kann schon mal eine halbe Tonne oder bis zu einer Tonne bei den großen wiegen, einschließlich dem Case, also Stahl, Crash-Sicherheit und allem, so der extrem viel Material. Und darunter dann auch manche kritische Materialien, also Kobalt, Lithium, Nickel, das sind alles Materialien, die einen großen Umweltfußabdruck haben in der Herstellung, auch Herausforderungen in Menschenrechtsthemen teilweise. Ja, und wenn wir jetzt diese Ressourcen effizienter und produktiver einsetzen, also weniger davon dann dadurch brauchen, reduzieren wir natürlich da proportional den Umweltfußabdruck. Das ist natürlich sehr wünschenswert auf dem Weg zur Dekarbonisierung und auch allgemeinen Umwelteinflüssen, die wir ebenfalls auch berücksichtigen müssen. Also Thema Biodiversität und Effekte auf die Ozeane, wenn da Chemikalien durch die Herstellung der Rohmaterialien in den Ozeane gelangen, dann hat das bis zu ganz katastrophale Schäden lokal. So, und natürlich werden diese Ressourcen erst einmal gefördert werden müssen. Aber mittelfristig müssen wir dann ja mit den Batterien auch irgendwo hin, wenn die dann aus dem Leben herauskommen. Und da greift dann die Circular Economy zu.
Das heißt, es ist eigentlich ein Thema, was erst in 10 Jahren so richtig Relevanz hat, wenn in großem Stil auch wieder Batterien aus den Fahrzeugen zurückfließen, weil Elektrofahrzeuge ans Ende ihres Lebens kommen?
Ja, da muss man differenzieren, ne? Also Recycling auch ist grundsätzlich natürlich dann am Start, wenn die Batterien aus dem Fahrzeug kommen am Ende des Lebens, richtig, oder auch aus der Nachnutzung. Aber Recycling findet ja auch anderswo statt, nämlich bei der Produktion selbst. Und derzeit bei dem Hochfahren von den Batteriefabriken, wir hören ja irgendwie wöchentlich neue Ankündigungen einer neuen Gigafactory, gerade beim Einschleifen von diesen Produktionen ist teilweise enorm hoher Ausschuss auch an dem Produktionsmaterial vorhanden. Also jetzt Tag 1, ja, also heute passiert da schon viel in dem Ressourcenaufwand. Und also angenommen, eine Batterie wird hergestellt, ne, in Form von vielen, vielen kleinen Zellen, und einige der Zellen entsprechen halt nicht der Qualität, dann müssen die halt entsorgt werden. Und was macht man dann mit dem Material darin? Und Recycling ist auch jetzt schon heute relevant. Andere Faktoren wie auch Smart Charging, Vehicle-to-Grid, finden ja statt während des Lebens vom Fahrzeug, ebenso wie Ridesharing. Also das passiert schon dann proportional mit dem Hochlauf des Marktes. Aber in der Tat, die klassischen Circular Economy-Maßnahmen wie Recycling, Second Life, Refurbishment gegebenenfalls, die werden mit einem gewissen Zeitabstand erst wirklich groß werden. Also Time Lag kann man da so schön neudeutsch sagen. Batterien reden von aushalten heutzutage so im Mittel 12 Jahre. Manche sprechen mittlerweile von 15 Jahren. Es gibt so Gedanken oder Gespräche zu 1 bis 2 Millionen Kilometer Batterien. Das wäre nochmal eine Verfünffachung der derzeitigen Lebenszeit. Also Batterien können sehr, sehr, sehr lange halten. Und gerade wenn man sie nochmal in eine Nachnutzung gibt. Und das heißt dann entsprechend, wenn der Markt so hoch läuft, momentan beschleunigt das ja erst richtig. Wir sind jetzt bei 1-2% der weltweiten Flottenverkäufe in elektrisch. Wir erwarten bis 2030, ist mindestens ein Drittel weltweit aller Fahrzeuge. Das heißt in Europa, China, USA vermutlich fast alle Fahrzeuge, Batterie elektrisch. Da nochmal 15 Jahre drauf, heißt dann, dass so richtig der große Hochlauf in der Tat erst in 10 Jahren beginnt von diesen klassischen Maßnahmen, im Gegensatz zu denen, die schon während der Lebenszeit beginnen.
Hilf mir und unseren Hörern mal, dieses Thema Recycling zu verstehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird diese Tonne Batterie recycelt? Und ist das per se für sich profitabel?
Profitabilität, sehr wichtiger Punkt, ne, weil das ja auch der Anreiz ist für die Unternehmen, wenn jetzt keine anderen rechtlichen Vorschriften vorliegen, das überhaupt zu tun oder eben auch nicht. Dann hängt ganz stark von den Materialien ab, die da enthalten sind. Und wir reden heutzutage im Wesentlichen nur noch von Lithium-Ionen-Batterien. Aber da gibt es auch große Unterschiede. Ja, da gibt es welche, die haben neben dem Lithium insbesondere Eisenphosphat als chemischen Beitrag. Eisenphosphat, wir wissen, Eisen ist ziemlich allgemein verfügbar, ist sehr günstig, hat keinen besonders großen Wert. Da ist das Recycling tendenziell heute nicht profitabel. Das muss also quasi erzwungen werden, regulativ, wenn man so will. Ja. Dann gibt es andere Batterien, die berühmterweise Kobalt enthalten und große Mengen Nickel. Kobalt hat man viel in den Medien gehört, hat teilweise Probleme mit Kinderarbeit, gerade im Kongo beispielsweise. Da ist zum Glück für die Kreislaufwirtschaft der Fall, dass Kobalt sehr aufwendig zu produzieren ist und entsprechend wertvoll. Und da lohnt sich es auch heute schon sehr, die Batterie zu recyceln. Also das ist einfach ein profitabler Case. Die Batterien hätte man ganz gern. So, das ist die Profitabilität. Wie das aussieht vom Prozess, also man kann sich vorstellen, die große Batterie, man hat es vielleicht schon mal gesehen, ist eigentlich ja häufig im Unterboden des Fahrzeugs enthalten. Also eine halbe Tonne, so ein Stahlpackage, das ist abgeschlossen. Da kommt man jetzt ohne Spezialwerkzeug, schweres Werkzeug überhaupt gar nicht rein, ne? Auch weil Batterien, ja, die Lithium-Batterien, die sind grundsätzlich erstmal brennbar. Wenn die nicht vorsichtig behandelt werden, könnten die explodieren. Sprich, man muss dann mit Expertenwerkzeugen die Batterie erstmal aus dem Fahrzeug lösen und dann zerlegen und diesen Schutzmantel, diesen Stahl- oder Aluminiumcase demontieren und dann die darin enthaltenen Module und Zellen, die kann man dann weiterverarbeiten. Und das heißt, diese großen Teile, Stahl und Alu, die werden separat recycelt, werden dann getrennt, ebenso so Verbindungsteile innen drin, Kupferkonnektoren beispielsweise, werden separat in der Regel ganz regulär so im Elektroschrott oder Metallrecycling gehandhabt. Und die Module und Zellen, die werden dann eigentlich ähnlich wie Knopfzellen auch heute oder früher schon immer, die werden halt geschreddert. Die kommen auf dem Laufband, kommen in großen industriellen Schredder unter Sicherheitsbedingungen. Und mit dieser Schreddermasse wird dann weiterverfahren. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze. Manche thermisch, also werden eingeschmolzen, manche mit Säuren rausgelöst. Und da gibt es dann alle möglichen Kombinationen dieses Prozesses, je nachdem, worauf man optimiert. Und deshalb ist es nicht ganz unwichtig zu wissen, was für eine Batterie es ist, die da reinkommt. Also dass erstmal man die sicher auseinandernehmen kann und damit dann auch der Prozess optimal darauf eingestellt werden kann, um die Metalle dann und Inhaltsstoffe wieder rauszulösen. Nach diesem Prozess, der wie gesagt mehrstufig und recht komplex aussehen kann, bekommt man dann in der Regel, was man Schwarzmasse oder Schwarze Masse nennt, raus. Das ist quasi eine Misch von verschiedenen Metallen und anderen Zusatz, also Mitstoffen. Und die werden dann nochmal neu verhüttet und gereinigt, um dann wieder auf Metalle und Batteriematerialien zu kommen, die weiter genutzt werden.
Spannend. Du arbeitest ja in deinen verschiedenen Aktivitäten viel mit den großen OEMs zusammen, auch viel mit den anderen Spielern der Wertschöpfungskette. Wie ist da die Begeisterung gerade? Planen die alle schon Recyclingfabriken?
Tatsächlich ja. Und das ist ganz außergewöhnlich oder eine Abkehr von früheren Praktiken. Ja, also nach europäischem Recht müssen die Autohersteller als Inverkehrbringer von einem Auto oder auch von so einer Großbatterie, gilt als Industriebatterie, dafür sorgen, dass sie am Ende des Lebens recycelt wird. Das sind sogenannte Extended Producer Responsibility, EPR-Gesetzgebung. Heißt, der Producer, der Hersteller, hat eine erweiterte Verantwortung in dem Sinne, dass sie das zwar nicht selber machen müssen, aber sie müssen jemanden damit beauftragen. Also die haften dafür, dass es passiert, müssen das auch nachweisen, müssen es aber nicht selber machen. Und der Gedanke dahinter ist, dass es einfach Spezialisten gibt, die dann auch Skalen erreichen können und das besser regeln können. Das gibt es in vielen Produktkategorien. Und in Batterien eben auch. Und da haben die Autohersteller vielfach oder in der Regel in der Vergangenheit das ganze Recycling und Entsorgung von den Autos eher ausgesourced an Dienstleister. Ist soweit auch erstmal sinnvoll. Jetzt mit den Batterien, wie gesagt, sind zum einen die Materialien teilweise an sich ganz wertvoll. Zum anderen ist es so, dass die Hersteller derzeit eher eine Knappheit an den Materialien sehen, ne? Weil wir sehen eine Steigerung von je nach Schätzung 15 bis 20 Mal des Ressourcenbedarfs, der bislang bestand, also etwa heute besteht, im Jahr 2030 für Kobalt, für Nickel, hochgradig reines Nickel, für Lithium. Also es wird vielfach mehr Material benötigt. Das ist alles möglich. Die sind jetzt geologisch nicht besonders knapp, aber sie müssen eben diese Minen, die Herstellung muss erstmal hochgefahren werden. Und da gibt es jetzt temporär erstmal Knappheiten. Und das heißt, kurzfristig ist es für die Hersteller ganz interessant, tatsächlich selber sich diese Rohstoffströme zu sichern, ne? Dass sie sich absichern gegen Rohstoffknappheit und die entsprechenden Preisschwankungen. Ja, und dann hat man das jetzt zur Folge, dass eigentlich alle großen Hersteller in der einen oder anderen Form sich das Recycling ins Haus holen, also integrieren durch Partnerschaften oder selber aufbauen und das teilweise dann auch direkt an Fertigungsanlagen anschließen, wo sie dann das eingangs erwähnte Ausschussmaterial dann gegebenenfalls auch direkt wieder zurück in den Kreislauf führen.
Gibt es da noch Unterschiede oder sagst du, das ist inzwischen was, wo jeder gleichermaßen dabei ist? Also macht es Sinn, dass ich beim Autokauf darauf achte, welcher Hersteller verantwortlich mit seinen Batterien umgeht oder ist durch die gesetzliche Regelung da jetzt jeder auf einem hohen Standard?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich, es entwickelt sich gerade sehr, sehr schnell, dieser Markt, also allgemeine Elektromobilität, deshalb ist da wahrscheinlich was ich jetzt weiß, schon wieder alter Kaffee und morgen ganz überholt. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, das Batterierecycling in der industriellen Größe existiert in Europa zumindest noch nicht so sehr. Ja, wie gesagt, So viele batterieelektrische Autos gab es ja bislang noch gar nicht und die halten einfach lang. Und deshalb, bis sie zurückkommen, das geht jetzt gerade erst richtig los. Und deshalb gibt es nur wenige großkommerzielle Anlagen in Europa, die das tatsächlich tun. Und entsprechend gibt es da gerade auch einfach noch Optimierung, ne, in dem Industrialisierungsprozess, wie optimal die laufen, kosteneffizient und outputeffizient, wie gut die sind. Und entsprechend gibt es da auch schon noch recht große Unterschiede. Die Regulierung, die stellt erstmal sicher, dass die Batterien jetzt nicht gedumpt werden, also irgendwo verkippt oder so, dass sie sicher quasi in dem Sinne verwertet werden, wie gut die Output-Qualität von einem Rezyklat dann ist, ne? Also wie viel man da rausbekommt, in welcher Qualität. Das ist noch ein bisschen unterdefiniert. Da regelt die EU gerade erst nach. Und deshalb gibt es da noch ein bisschen regulatorischen Bedarf. Der Draft dieser neuen Regulierung, der liegt schon vor und wird vermutlich Anfang nächsten Jahres verabschiedet. Und dann gibt es nochmal einen richtigen Sprung in den kommenden Jahren in der Effektivität von den Maßnahmen.
Du hast die Laufzeit der Batterien angesprochen. Jetzt gibt es viele, die sagen, nach der Fahrzeuglaufzeit können die Batterien ja nochmal in ein Second Life gehen und nochmal genauso lange zum Beispiel als Stromspeicher für eine Ladesäule oder allgemein als Stromspeicher im Netz zur Verfügung stehen. Wie entwickelt sich die Second Life-Debatte?
Ja, das ist ganz interessant, weil da gibt es fast schon polare Perspektiven. Ja, das war sehr spannend, als wir mit den OEM im Rahmen der Global Battery Alliance zusammengearbeitet haben. Da gibt es manche Hersteller, die sagen, nee, pass auf, das wird nichts. Wir optimieren unsere Batterien so sehr, die werden aus dem Fahrzeug kommen und dann haben die nicht mehr viel Leben. Die sind dann quasi Müll. Die werden dann sofort recycelt. Außerdem sind die Batterien dann so viel besser, dass wir das Material gut gebrauchen können. Also Second Life ist für uns nichts. Und dann gibt es andere, die sagen wiederum, nee, also klar sind die Batterien dann jetzt nicht optimal für diese Nachnutzung ausgelegt. Da gibt es dann neuere und bessere Batterien. Aber das Recycling selbst ist halt nicht immer profitabel. Das ist schwierig. Es gibt eben doch Anwendungen, die großen Nutzen erfahren können von der Second Life Batterie. Und wenn man sie denn schon hat, dann kann man sie zumindest temporär nutzen. Und da kann man noch einiges rausholen in verschiedenen Netzdiensten. Also da gibt es zig verschiedene Arten, das letztendlich anzuwenden. Und insofern gibt es ja ganz unterschiedliche Strategien, die sich wirklich wie Tag und Nacht unterscheiden. Letztendlich kann man schon so sagen, um in so ein Second Life zu gehen, was braucht man da? Also als Minimum wird es nicht werden, man braucht irgendwie einen wirtschaftlichen Case, einen Grund, warum man das macht. Das kann sein, weil man, ehe die Batterie dann wirklich recycelt wird, noch die zwischenlagert und dann, während man sie managt, die quasi nutzt, ja, also dann auch dann aufbraucht in dem Sinne. Also auch als sichere Verwahrung. Es kann auch sein, dass dann die Batterie tatsächlich nochmal günstiger sein kann. Und natürlich, nicht zu vergessen, wenn man sie länger nutzt, als sie ursprünglich im Fahrzeug war, wird ja so der CO2-Fußabdruck über einen längeren Zeitraum geteilt, ne? Oder mehr Nutzung geteilt. Und da versprechen sich manche Akteure, also auch große Stromversorger darunter, davon letztendlich sehr grüne Stromspeicher zu bekommen, ne? Für mehr Erneuerbare im Netz, die ja teilweise ausbalanciert werden müssen, hofft man so, grüne Batterien zu bekommen, ne? Also dadurch ein CO2-frei in dem Sinne. Und dann ist dann die Frage tatsächlich gar nicht so sehr aus der Wirtschaftlichkeit, sondern auch der Frage des CO2-Fußabdrucks, was wir natürlich sehr befürworten.
Das bedeutet quasi, die Batterie kann ihren CO2-Fußabdruck teilweise dadurch kompensieren, dass sie für eine Lastglättung im Netz zur Verfügung steht und damit ermöglicht, dass man zum Beispiel Gaskraftwerke abschalten kann.
Ganz genau, ja.
Das ist spannend, Tillmann. Ich würde gerne noch eine Frage stellen in Richtung dieser Sektorkopplung zwischen dem Energiesystem, zwischen den Batterien. Das hat ja durchaus Potenzial, uns groß zu helfen bei der Energiewende, wenn ich die Gaskraftwerke alle nicht mehr brauche, weil ich genug Batterien habe, die als Pufferspeicher zur Verfügung stehen. Wie realistisch ist diese Vision, dass hier Batterien wirklich einen Beitrag leisten, ein Energiesystem zu revolutionieren, oder ist es am Ende immer nur ein gewisser Beitrag?
Revolution, du hast das Wort schon genannt. Ich würde es tatsächlich so positionieren wollen. Nur so zum Framing. Allseits bekannt ist ja Tesla wahnsinnig wertvoll an den Börsen gehandelt derzeit, zeitweise ja mehr wert als die gesamte europäische Automobilwirtschaft zusammen. Um sich das mal vor Augen zu halten, ja, eine Firma, die nur ein paar hunderttausend Autos gerade herstellt. Und da wird jetzt wurde jetzt verschiedentlich darüber diskutiert, ja, ob das denn überhaupt sein kann und warum die denn, und dass sie ja total überbewertet sind. Und also ich will da jetzt nicht in die Debatte zu tief einsteigen, aber ein Teil des Grundes, warum Tesla so hoch bewertet wurde, war eben auch, weil Tesla kein Autohersteller ist. Tesla ist ein integrierter Energiekonzern und die planen, oder was heißt sie planen, sie verkaufen als Teil ihres Geschäftsmodells hier natürlich den Ladestecker, das machen andere auch, die verkaufen ja aber auch den Energievertrag und den Heimspeicher und den PV-Anlage auf dem Dach. Ja. Was heißt das oder warum machen die das? Weil sie eben sehen, dass das zum einen natürlich ein Stück weit eine Autarkie bedeuten kann für den Nutzer von der Batterie. Es ist aber auch einfach so, dass es eine ganz grundsätzlich andere Art der Energieversorgung bedeutet. Ja. Die Dachfläche der deutschen Häuser würde ausreichen, den größten Teil unserer Energiebedarfe für den Hausbedarf vollständig zu decken. Also wenn wir überall für PV drauf hätten, dann bräuchten uns über Kohlekraftwerke für Strom in unserem alltäglichen Leben gar keine Gedanken mehr machen, wenn wir den Speicher haben, ja, eben wegen der Fluktuation. Es ist also ein großes Potenzial in der dezentralen Energieversorgung, hat einen Riesenvorteil darin, dass jeder Transport von Energie immer mit Verlusten einhergeht. Und zwar ziemlich signifikanten teilweise. Ja, also man hat teilweise gehen zweistellige Prozentbeträge der ursprünglich hergestellten Energie, also des Stroms, bis sie tatsächlich noch auf den Rand kommen bei uns, verloren. Und wenn du den Strom direkt auf den Rand produzierst, hast du deutlich geringere Verluste. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Sprich, das lokale Produzieren und Konsumieren hat riesengroße systematische, systemische Vorteile. Viel effizienter, viel weniger Verluste.
Es ist insbesondere in der Mitte von Deutschland eine große Debatte, dass viele Gemeinden keine Hochspannungsleitungen und Stromtrassen haben wollen. Gleichzeitig hört man allenthalben, der Süden Deutschlands bräuchte diese Trassen dringendst, um den günstigen Windstrom aus dem Norden in den Süden zu transportieren. Wäre der alternative Vorschlag, möglichst viele Elektroautos auf Münchens Straßen zu bringen und wir können uns in Nordbayern die Stromtrasse sparen?
Sehr gut. Ja, ich meine, der Strom aus Norddeutschland, der müsste ja dann dennoch irgendwo hinkommen. Also tatsächlich ist schon so, dass die großen zentralisierten Windparks in Norddeutschland, denen steht ja gar kein lokaler Verbrauch gegenüber. Also der Strom muss schon irgendwo hin von dort, das ist unstrittig. Haben natürlich großen Vorteil, diese Offshore-Windparks, sie stehen irgendwo rum, wo man sie sieht, wo sie stören erstmal, zentral ansteuerbar, sind sehr zuverlässig planbar, weil auf dem Meer halt immer viel Wind weht und so weiter. Also anderes Thema, auf jeden Fall hat man im Norden halt mehr, also derzeit viel Potenzial für Erneuerbare. Muss irgendwo hin, da gibt es ja dann gerade auch die Debatte, daraus Wasserstoff zu produzieren, das sind für uns. Was auch eine Option ist, ehe der Strom verloren geht, ist das gar keine dumme Idee. Das Problem ist natürlich einfach der Wirkungsgrad, der so bei, bis es auf der Straße ist, so 10% liegt. Also am Ende wirft man 9 von 10 Teilen Strom weg. Auch keine so sinnvolle Lösung. Und ist natürlich dann keine Anwendung für Batteriefahrzeuge, die einfach die umweltfreundlichste Straßentransportlösung ist, die wir zur Verfügung haben. Den Strom zu transportieren eben über so zentrale Höchstspannungsleitungen macht da insofern schon Sinn, ändert aber nicht an der Tatsache, dass es das Potenzial außen vor lässt, was wir halt quasi, also im wahrsten Sinne des Wortes, vor der Tür beziehungsweise auf dem Dach haben. Und da helfen dann halt dezentrale Stromspeicher und smartes Ansteuern ganz gewaltig. Und das Fahrzeug ist halt ein großer Speicher. Ja. Ist das Zwischenspeichern des lokal dezentral produzierten Stroms auch über die Fahrzeuge einfach ein extrem wichtiges Element von einem künftigen Mobilitäts- und Energiesystem. Und da muss man beides immer zusammen denken.
Extrem spannend. Ich sehe schon, wir könnten gleich den nächsten Podcast zum nächsten Thema machen. Die Frage nach den Offshore-Windparks bringt dich nicht aus dem Konzept, obwohl wir über Batterie-Recycling und Circular Economy in Batterien reden. Vielleicht dahin nochmal zurück. Wir hatten schon öfter diskutiert, dass Circular Economy in Batterien in 10 Jahren von jetzt relevant sein wird. Wir haben jetzt gesprochen, warum es wichtig ist, was die kritischen Materialien sind. Digitalisierung wird immer wieder als eine wichtige Voraussetzung genannt, dass wir Produktpässe haben, dass wir die Materialien auch digital steuern können, dass Batterien ein Digital Twin haben, auch als Voraussetzung für Second Life. Jetzt weg von den Buzzwords. Welche Rolle wird diese parallele Digitalisierung spielen, damit das Ganze funktioniert?
Welche Rolle wird sie spielen? Ja, welche Rolle spielt sie und hat sie schon gespielt? Also ich sehe da, fassen wir das mal in 3 Punkten. Das eine ist die Nachhaltigkeit in der Herstellung. Das andere ist die Effekte auf Zirkularität. Und das dritte ist überhaupt die Ermöglichung der Herstellung. Und ich fange jetzt mal von hinten an. Also Batterien sind inhärent digitale Produkte. Ja? Also sobald die Fabrik verlassen, bis sie verschrottet werden, sind die konstant online de facto. Ja? Also nicht im Internet online, sondern angeschaltet und haben ein Batteriemanagementsystem, was da im Hintergrund läuft und sicherstellt, dass die Batterie zum Beispiel, ne, dass nicht eine Zelle überhitzt beispielsweise. Ja? Also die Nachrichten wie explodierende Samsung-Handys oder anderer Marken sind ja bekannt und immer wieder kommt es dazu ganz schlimmen Feuern. Herausfordernd ist da eben, es braucht ein Batteriemanagementsystem. Das heißt aber auch, um die Batterie zu produzieren, steckt da wahnsinnig viel Tech drin. Also digitale Zwillinge kommen jetzt ursprünglich erstmal in der Fertigung selbst. Ja, also um die Batterie herzustellen, ist das absolute Hightech, da auf atomarer Ebene höchst reine Materialien in allerhöchster Präzision zusammenzuschalten. Das funktioniert nur durch höchst digitale Hightech-Fertigungsanlagen. Deshalb kosten so einzelne Batteriefertigungen viele Milliarden Euro. Also die Produktion ist vollständig digital. Ja, in dem Design, in der Fertigung, in der Steuerung, der Produktion, in dem Produkt selbst ist es vollkommen digital. Dann der zweite Punkt dann während der Lebenszeit von der Batterie, das folgt dem, hat das großen Effekt dann auf die Handhabe der Batterie, sei es vom Smart Chargen, ne, also das Leiten oder Steuern der Ladung und Entladung, das passiert alles natürlich autonom durch smarte Algorithmen. Und da ist noch viel Luft nach oben, gerade wenn man so von Vehicle to Grid spricht, wie interagiert denn die Batterie mit dem Netz, da wird ja niemand sitzen und sagen an, aus, an, aus, an, aus, sondern das wird voll autonom. Heißt aber auch, durch die digitale Steuerung der Batterien wird so das Thema Refurbishment, das Austauschen einzelner Zellen oder Module beispielsweise, wenn die Batterie altert, nach dem neuesten Wissensstand eigentlich gar nicht mehr geben, weil die Batteriezellen und tausende Zellen in der Batterie alle einzeln smart gesteuert werden und so die Last verteilt wird, dass sie sehr, sehr homogen altern. Und am Ende ist die Batterie halt als Ganzes dann alt und nicht nur einzelne Teile kaputt, die man austauschen könnte. Ja, also es gibt dann dieses klassische, ich repariere da mal eine Batterie, voraussichtlich nur noch in der digitalen Art, im Sinne, ich patch die Software, damit sie mehr optimaler steuern kann. Also digital in der Steuerung, im Lebenszyklus und in der Wiederverwendung und Aufwertung Batterien ganz zentral. Und dann last but not least, um die Batterie herzustellen, du nanntest den Produktpass anfangs, die Europäische Kommission verlangt jetzt nach dem Draft, dem Entwurf von dieser Regulierung, der Verordnung, ab 2026 einen sogenannten Batteriepass. Das wird ein Register sein, das mit jeder einzelnen Batterie verbunden ist, also einzigartig verbunden ist, halt wie ein Pass in dem Sinne. Und das wird enthalten alle relevanten Daten zu Herstellung, zu Performancezeiten, zu aktualisierten, also auch dynamisch aktualisierbaren Daten, wie viel Lebenszeit hat sie denn noch vor sich. Und auch, und das ist ganz wichtig, Daten dazu, dass nachhaltige Wertschöpfungsketten und ein niedriger CO2-Fußabdruck stattgefunden haben in der Fertigung dieser Batterie. Auch wiederum, was nur digital funktioniert. Ne? Also da kannst du jetzt nicht eine Kladde mitreichen, sondern gerade diese Aktualisierung und die Daten, die man braucht, um das darzustellen, teilweise bis hoch in die Minen im Kongo oder komplexe Wertschöpfungsketten von sonst wo auf der Welt, all das wird ermöglicht durch die neueste digitale Technologie. Das gibt es schon, das ist alles schon am Markt. Das ist eine Frage, das ist einfach zu implementieren, also einfach in Anführungszeichen. Da arbeiten wir dann jetzt auch mit Partnern dran, beispielsweise als eine von vielen, die Regeln zu legen, ja, wie definiert man das eigentlich, wie gibt man die Informationen weiter, wie erhebt man sie, damit die auch vergleichbar sind und dann einheitlich auf diesen sogenannten Batteriepass dann abgespeichert werden können und angepasst werden können vor Ort. Und das ist eine riesengroße Chance halt für nachhaltiges Wirtschaften. Und das ist so dieser größere Blick, also weggehen von der Batterie, ermöglicht diese Information erst, dass das sinnvolle Managen und effektive Regulieren, das effektive wirtschaftliche Entscheidungen treffen dazu. Wo kaufe ich eigentlich ein? Wie reduziere ich meinen Fußabdruck? Ja? Und die Möglichkeit auch mit der Lieferkette zu interagieren und gegebenenfalls Probleme zu lösen. Da ist ja momentan totale Intransparenz, ja, in der Zulieferkette. Und das kann hierdurch deutlich reduziert werden. Das löst es alleine. Technik löst da nichts, ne? Sondern es braucht immer noch auch die wirtschaftlichen Entscheidungen und die NGOs, die hinterher sind und das Auditieren und die Maßnahmen. Aber diese digitale Informationsbereitstellung ermöglicht da Dinge, die in der Vergangenheit eigentlich schier undenkbar gewesen wären.
Das ist eine spannende Perspektive, wenn du sagst, die digitale Seite von Batterien und das digitale Verständnis der Wertschöpfungskette und des Lebenszykluses der Batterie ist eigentlich eine Kernvoraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften. Jetzt dürfen wir gleichzeitig davon ausgehen, dass nachhaltiges Wirtschaften zu einem enormen Profitabilitäts- und auch Wachstumstreiber wird. Wir haben von dir gerade gelernt, dass das wirklich Hightech ist, dass hier hochkomplexe Prozesse eine Rolle spielen und hochkomplexe Ingenieursleistungen, sowohl auf der Softwareseite als auch auf der Hardwareseite. Klingt nach dem perfekten Schnittpunkt für Deutschland, sich in der Nachhaltigkeit vorne positionieren, Hightech weltweit führend zu entwickeln, Profitabilität und Wachstum voranzutreiben. Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich bei genau dem Thema?
Ja, ich gebe dir vollkommen recht. An sich spielt das auf wohlbekannten deutschen industriellen Ingenieurstugenden ein. Vollkommen richtig. Wo steht Deutschland da? Also sich zu denken, wunderbar, dann haben wir hier einfach irgendwie einen neuen Markt in der Tasche, wäre, glaube ich, ein bisschen vorschnell oder ein bisschen unvernünftig. Die Batterien, die die deutschen Autohersteller verbauen, inklusive eben der kompletten Technologie darin, die produzieren sie ja nicht selbst, sondern die kaufen sie ein erstmal. Ne? Und wo kaufen sie die ein? In Korea, in Japan, in China. Und dort ist tatsächlich dieser Hightech-Sektor am Boom gerade. Und das ist tatsächlich eher eine Frage des Aufholens. Ja? Also die deutsche Automobilwirtschaft, aber auch allgemein die europäische, ist gerade eher hinten an und holt aber durchaus in schnellen Schritten auf. Dass das gut funktionieren kann, zeigt sich jetzt schon am Beispiel VW. Da hat man jetzt in den letzten Monaten gehört, dass deren Aktienkurse gestiegen sind. Die ersten Elektromodelle, also rein elektrisch designten Modelle, auf dem Markt sehr gut angekommen sind. Und da ist jetzt in den letzten Monaten war das neue Elektroauto von VW, der ID.3, in Europa eines der meistverkauften Autos überhaupt. Und wurde dann von verschiedenen technischen Experten als ebenbürtig mit dem Tesla eingeschätzt und eines der besten elektrischen Fahrzeuge weltweit. Also da könnte man jetzt schon mal wieder klatschen und freudig nicken, dass da die Ingenieurstugend in der Tat funktioniert haben. Man muss ja auch denken, bis so ein Auto steht, das sind mindestens 5 Jahre schon Entwicklungszeit gewesen, wahrscheinlich eher 10 in Summe. Also da gehen die Strategien auf. Man muss auch sagen, dass es jetzt viele neue Mitbewerber gibt jetzt auf diesem internationalen Markt, die auch gerade so aus China in den Markt drängen, die extrem gut sind und da eine sehr, sehr scharfe Konkurrenz bieten. Also das ist ein spannendes, sehr, sehr dynamisches Feld, wo es jetzt definitiv gilt, maximale Innovationskraft rein zu investieren, weil ohne die wird man, wie gesagt, in diesem Hightech-Markt in wenigen Jahren überhaupt gar nicht mehr bestehen können. Und dann gibt es vielleicht noch Marken in der Zukunft, aber ob die dann noch tatsächlich produzieren oder nur noch Marken sind, so dann das lasse ich immer stehen.
Vielen lieben Dank, lieber Tillmann. Das war wirklich tiefe Expertise und ein tolles Expertengespräch zum Thema Batterien, Batteriekreislaufwirtschaft. Ich finde es cool, was du da für eine Arbeit machst und ich freue mich drauf, bald mehr davon zu sehen.
Ja, vielen Dank. Danke für die spannende Diskussion, die coolen Fragen. Gerne wieder.
Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.